Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Guten Tag und schönen Nachmittag. Ich bin Dorothee Kimmich, die hier am Mikrofon spricht, im Studio. Leider nicht im gleichen Studio, sondern im Studio nebenan sitzt Thomas Hettche, Schriftsteller, der aus Berlin zu uns nach Tübingen gekommen ist. Er ist nicht nur einen Abend da und ist auch nicht nur zu einer Vorlesung aus seinen Büchern da, sondern zur Poetikdozentur. Poetikdozentur gibt es in Tübingen seit 1996, ist eine Einrichtung, die von gesponsert wird von einem Schraubenhersteller, von der Firma Wirth. Und wir haben auf die Art und Weise, wir haben deshalb die Chance, jedes Jahr bedeutende Leute einzuladen, die nicht einfach so nach Tübingen kommen würden und schon gar nicht so lange da bleiben würden. Dieses Jahr sind es Eva Menasse und Thomas Hettche. Thomas Hettche kennen wahrscheinlich einige aus, und aber einige auch aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, würde ich vermuten. Es gibt sicherlich viele, die einen berühmten Roman gelesen haben, über den wir nachher kurz sprechen werden. Nox, geschrieben 1995, handelt von der berühmten Novembernacht, dem 9. November 1989. Es gibt zahlreiche weitere Essays, zahlreiche weitere Romane, darunter einen Roman Die Liebe der Väter, über den ich nachher auch gerne sprechen möchte, und einen ganz neuen Roman, mit dem wir dann die Sendung auch abschließen, über die Augsburger Puppenkiste Herzfaden. Thomas Hettche ist zusätzlich, er ist nicht nur Buchautor, sondern auch Honorarprofessor an der TU in Berlin, glaube ich, hat dort auch gelehrt und gearbeitet, Mitglied der Berliner Akademie der Künste, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, des Pen-Zentrums, und hat, ich habe es genau nachgelesen, gezählt seit 1986 jedes Jahr einen Preis bekommen, unter anderem die allergrößten und wichtigsten, zum Beispiel den Josef Breitbach-Preis, so, die man hier in Deutschland überhaupt gewinnen kann. Vielen Dank, Thomas, dass du dir Zeit nimmst, heute ein bisschen über deine Bücher zu reden, oder vielleicht nicht nur über die Bücher, sondern auch über das Leben, was Bücherschreiben so mit sich bringt. Denn du bist mit dem eigenen Auto jetzt unterwegs. Du kommst aus Hessen, glaube ich. Viele Lesungen, eine nach der anderen. Wenn man so ein Buch publiziert hat, wird man zum Deutschland-Experten, oder?
Ja, es war ja Corona, das heißt, das Buch ist ja im Herbst 20 erschienen und da gab es dann nur 2, 3 Veranstaltungen und das fiel eigentlich aus, die übliche Lesereise, und jetzt war so ein bisschen Nachholen. Also, und das war in dem Fall sehr schön, weil ich sagen, vor allem im Hessischen und in der Pfalz unterwegs war, und da konnte man im Auto das sehr gut machen, es waren eher kleine Orte und ich habe das sehr genossen. Also dann von Bad Kreuz nach Bad Arolsen und dann in die Pfalz zu fahren und da und dort zu übernachten und immer andere Menschen, andere Orte für eine Veranstaltung, Leute kennenzulernen, das Buch vorzustellen. Das ist eine ganz eigene fahrendes Volk-Stimmung dann. Und das kontrastiert natürlich sehr zu dem eigentlichen Schreiben, wo man dann ja sagen, die Tür, das Haus nicht verlässt und am Schreibtisch festgenagelt ist. Insofern gibt es da einfach beides, ist schön, aber beides immer würde man auch nicht wollen.
Gibt es denn Gegenden, in die man besonders gern fährt und solche, die man auch gerne wieder verlässt? Also ist das Lesepublikum oder das Hörerinnenpublikum ein unterschiedliches, wenn man so einmal quer durch Deutschland fährt?
Naja, also das Schöne war wirklich diesmal, dass es kleine Orte waren. Also oft hat man ja sagen, die gibt so diese, die erste Wahl ist nach Literaturhäuser im ganzen Land, ob jetzt Hamburg, München, Berlin, Köln und so weiter, Frankfurt. Da ist das Publikum natürlich auf eine gewisse Weise sehr ähnlich, städtisch gebildet und sowas. Und dann gibt es die, sagen, Provinzorte. Und ich finde das wahnsinnig, fand es wieder wahnsinnig schön, dass es immer etwas unterschiedlich ist, wie es aussieht und wie auch die sagen, die Stimmung ist. Die Leute sind natürlich da sehr verwurzelt und man erfährt an dem Abend dann meistens in so einer Art Instant-Fassung ganz schnell, wie das Kulturleben in Bad Arolsen aussieht und so. Und das mag ich wahnsinnig gerne eigentlich.
Angeblich gibt es ja nur noch Leserinnen, stimmt das?
Ja, das ist nicht neu. Also sagen, dass ungefähr 80%, glaube ich, war mal die Zahl der Bücher Käuferinnen gegenüber den Männern und sowas. Aber ich habe jetzt gemerkt bei dem letzten Buch, dass sehr viele Frauen das ihren Männern dann schenken. Das hatte ich bei den Büchern davor nicht so. Ich glaube, das Herzfaden offenbar als Männergeschenk taugt. Vielleicht wegen Jim Knopf der Lokomotive.
Ja, jetzt bist du aber nicht zu einer Lesung gekommen hierher, sondern tatsächlich zu einem etwas seltsamen Format, zu einer sogenannten Poetikdozentur. Wenn ich jemanden einlade, dann fragen die meisten, was soll ich eigentlich hier machen? Und es fällt mir gar nicht so richtig leicht, darauf eine Antwort zu geben, eine Mischung zu schreiben aus Texten, die aus der eigenen Erfahrung herausgeschrieben sind und trotzdem eben nicht nur das Buch selber, das man gerade fertiggestellt hat. Einmal hat mir ein Kollege von dir gesagt, es ist eine Zumutung, was Sie von mir verlangen, denn alles, was ich zu sagen habe, steht in meinen Romanen. Warum wollen Sie denn dann auch noch Kommentare dazu? Du bist aber jetzt auch ein Essayschreiber. Ist dir das leicht gefallen, als ich angerufen habe, oder hast du einen Schreck gekriegt und wolltest es eigentlich gar nicht machen?
Naja, also das Perverse ist natürlich, dass man als Autor ja die Hauptgrunddisposition ist, dass man erst einen Text entwickelt und ihn dann publiziert. Und diese Sache, dass man einen Text zusagt, den es noch gar nicht gibt, ist eigentlich im Grunde, was einem zutiefst widerstrebt. Ich weiß, Wissenschaftler müssen das ständig machen, aber unser eins würde erstmal sagen, wenn ich was habe, dann veröffentliche es. Und jetzt zu sagen, ja, ich werde in einem halben Jahr einen Vortrag halten, von dem ich noch nicht mal den Titel weiß, ist erstmal schwierig. Und dann ist es richtig, also ich finde auch nach Lesungen die Fragen, wie haben Sie das gemeint und wie meinen Sie das, natürlich beantwortet man die eigentlich ungern, weil im besten Fall soll der Leser aus dem Gelesenen sich eben selber das Bild machen. Aber das über Literatur schreiben wiederum mache ich auch sehr gerne, und das ist aber gar nicht unbedingt über das eigene Schreiben. Also das heißt, natürlich versuche ich mit meinen Essays sozusagen den intellektuellen Hintergrund meiner eigenen Ästhetik so ein bisschen auszuschreiten und darzustellen, aber ich interpretiere mich ja nicht selber. Das heißt, ich verfasse ja keine Essays über meine Romane, das würde ich nicht tun. Und komischerweise hat ja so einen Wechsel ergeben, also in den letzten 10 Jahren ist immer abwechselnd ein Roman und ein Essayband erschienen, weil ich das auch sehr schön finde, weil es eine andere Art, also ich mache keinen Unterschied zwischen literarischem Schreiben und essayistischem Schreiben, beides ist sagen nur eine andere Form der Kreativität, sind aber nicht kategorial andere Textsorten. Also meine Essays sind auch erzählend, und so glaube ich denken, dass die Erzählungen auch in einer gewissen Weise von Diskursivität haben, also sind quasi vielleicht Eckpunkte, aber desselben Raumes und nichts anderen Raumes.
In den letzten Jahren, und das hat übrigens ja auch Eva Menasse gemacht, haben ja gar nicht so wenige Schriftsteller begonnen, wieder Essays zu schreiben, obwohl es lange so ein Lamento gab, dass das Essayschreiben anders als in angelsächsischen Ländern in Deutschland verloren gegangen ist, durchaus auch verloren gegangen ist, weil die große essayistische Tradition der 20er Jahre durch die Nationalsozialisten kaputt gemacht worden ist. Die Leute sind ermordet worden oder vertrieben worden. Und in letzter Zeit kann man aber, finde ich, sehen, dass es wieder eine ganz starke essayistische Reflexion tatsächlich nicht der eigenen Texte, sondern auch politischer Anlässe gibt und tatsächlich auch einer eigenen literarischen Ästhetik. Ist das eine richtige Einschätzung oder kommt mir das nur so vor, weil ich immer nach Leuten suche, die ich zur Poetikdozentur einladen kann?
da fehlt mir jetzt der Überblick. Egozentrisch wie ich bin, würde ich sagen, für mich war es immer Teil davon. Ich habe ja auch journalistisch gearbeitet und finde dass man so eine Bandbreite an Formen haben kann, finde ich prima. Ich kann das gar nicht sagen, eine Entwicklung. Ich könnte mir denken, dass natürlich aber ins Blaue formuliert, dass eher das Schriftstellerbild sich gewandelt hat. Also das sagen diese, dass dieser kunstreligiöse Anspruch weg ist und auch der politische Präzeptor Germaniae-Anspruch nicht mehr da ist, und dass deshalb die kleinen Formen, die auch vorläufigen Formen, was ein Essay ja immer ist, der ist ja nicht irgendwie Katheterrede oder so dogmatisch, sondern ist ja was Suchendes, was Versuchendes, dass das jetzt eher möglich ist.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist übrigens mir selber auch aufgefallen. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 15 Jahren, Und wir stellen im Team, das sich zwar wandelt, aber wir stellen im Team fest, dass die Arbeit mit den Autorinnen und Autoren für uns zunehmend einfacher wird. Und zwar aus dem Grund, und ich glaube oder wir vermuten, dass der Grund ist, dass das Selbstverständnis ein anderes wird. Also, und das hat was von Zuverlässigkeit, Professionalisierung, Kommunikation zu tun, diese Vorstellung, lasst mich in Ruhe und ich muss jetzt und das ist mir alles, kann ich nicht und ist mir zu viel und was, sie wollen schon wieder einen, das gibt es eigentlich gar nicht mehr und vor 15 Jahren war das aber noch sehr stark.
Ist die Frage, ob das gut oder schlecht ist.
Also, ja, das ist die Frage.
Ich kenne das von den Lesungen, ich bin ja seit 89 bei das erste Buch, ich weiß, wenn man damals auf Ende der 80er und 90er auf Lesungen ging, dann waren die Menschen immer vor dem Autor zu sehen, aber der konnte so viel nuscheln und die Sachen irgendwie vor sich hin mummeln, wie er wollte, da ging es um die Präsenz. Aber heute, wenn man nicht professionell liest, kommt sofort der Ruf aus dem Publikum, das sei jetzt aber nicht schön vorgelesen gewesen. Und das heißt, da hat sich auch das Sagen, es gibt eine andere Erwartungshaltung, auch ein bisschen durchaus konsumistisch, also bitte jetzt biete uns was. Und was natürlich heikel ist, weil als Schriftsteller ist man ja nicht als sich für seine Performance als Vortragender, ist ja nicht die Kernkompetenz. Aber ich glaube, das vollziehen natürlich alle Schriftsteller mit und weil die natürlich auch wollen, dass ihre Texte in die Welt gehen, wird man da, also das, die Nische des unverstandenen, weltfremden Dichters, die wird zunehmend kleiner.
Ja. Ganz winzig, genau. Aber es ist immerhin trotzdem noch faszinierend, die Tatsache, dass diese Lesungen so begehrt sind, dass man dieses Anschauen des Autors, ich meine, wie oft hat man den Autor getötet, für tot erklärt, für nichtig und trotzdem ist auch bei Leuten, die gar keinen Wert auf das Charisma legen, auf ihr eigenes Charisma, ist trotzdem die Attraktion ja tatsächlich groß. Und wir haben es in Schwäbisch Hall jetzt wieder erlebt an dem Nachmittag. Ne? Also da war die Bude voll, die Leute sind hingerissen und was sie dann tatsächlich einmal in der Woche oder einmal im Monat machen, ist anderthalb Stunden ruhig hinsitzen, das Handy ausschalten und einfach zuhören. Und die Leute sind nachher irgendwie, also nicht nur zufrieden, sondern segeln quasi selig aus dem Raum, weil ihnen vorgelesen wurde. Ne?
Ja, ich bin da auch so ein bisschen, es gibt ja immer sagen, in den Feuilletons dann den irgendwie, das hat ja seit 20 Jahren, glaube ich, schon, der Tod der Wasserglaslesung wird da immer apostrophiert. Ne? Wir wollen nicht mehr da sitzen und einem Dichter zuhören, der einfach vorliest. Aber ich sehe das nicht so. Natürlich, die Formen werden erweitern sich auch. Oft hat man inzwischen ein Gespräch mit sehr guten Moderatoren und man wechselt sich ab mit Lesen und Sprechen. Das finde ich auch okay, weil natürlich geht es um den Autor, der da im Abtag da ist. Aber eigentlich braucht es nicht viel mehr. Die Erwartung, dass irgendwelche medialen Formate das alles ersetzen, sind völliger Quatsch.
Ja, dann steigen wir vielleicht mit dem zweiten Roman ein, der von meiner in meiner Perspektive, also das heißt die Germanistenperspektive sozusagen, ist das ein unglaublich viel diskutierter und auch ziemlich kontrovers diskutierter Roman, den wir auch nicht so ungern ab und zu in den Seminaren behandeln. Wenn es um Wendeliteratur geht, der trägt den Titel Nox, also Nacht, und spielt in der Nacht vom 9. November 1989. Fängt schon da, ist es, hat einige überraschende Passagen, also vielleicht ja, ist das überraschende Moment, was man davon sagen kann, ist, dass der Erzähler, der uns die ganze Geschichte von dieser Nacht erzählt, nicht nur stirbt, sondern tot ist, wenn er erzählt. Passt eigentlich ganz gut zum Ende der ersten Runde unseres Gesprächs. Es gab in den Feuilletons wirklich, ich habe es auch nochmal nachgelesen, es gibt da Rezensionen, die sind also hin und weg absolut super begeistert, rufen quasi eine neue literarische Epoche in Deutschland aus mit dieser Wende, dem Wenderoman, auf den man ja lange gewartet hat. Das Buch ist 1995 erschienen, ein riesiger Deutschlandroman, die Frage, ein Roman, der jetzt nicht nur die Nacht, sondern an dieser Nacht auch die symbolisch die Situation Deutschlands diskutiert. Und dann gibt es aber auch Rezensionen, die sind also harsch, würde ich sagen. Wie war das für dich?
Also man liebt ja alle seine Kinder, aber das ist nun das bei meinen Kindern, wo ich immer denke, oh, alle hauen dem immer auf den Kopf, das arme Kleine. Also Nox ist ja tatsächlich wirklich das Buch, was am umstrittensten war, was mir wirklich um die Ohren gehauen wurde, fand ich. Und also ist natürlich auch, also vielleicht kann man erklären, also dieser Ruf nach diesem Mauerfall 1989, nach der Vereinigung, dass jetzt der große Roman erscheinen müsse, das war wirklich ein Basso Continuo der nächsten Jahre, und was natürlich ja Quatsch ist, wie immer diese Rufe gibt's ja, jetzt muss der große Roman zur Klimakatastrophe kommen und jetzt so, dazu funktioniert so nicht. Und insofern ist das einerseits war dieses Buch, was ja ein kleines Buch ist, 160 Seiten, also es ist erstens kein großer Roman zur Wende, sondern ein kleiner Roman zur Wende, und zweitens natürlich in der Art, wie er diese Nacht behandelt, sozusagen ein Kommentar zu diesem Anspruch, der da formuliert wurde. Ich finde das idiotisch. Literatur soll keine Ansprüche erfüllen. Aber ich war nun mal in dieser Nacht in Berlin unterwegs und 89 und fand eben vieles nicht wieder, was dann nachher in der medialen Verarbeitung Thema war, hab ich anders erlebt. Und das war so ein bisschen der Ansatz. Und ich war damals noch keine 30, ich kam von der Uni, ich hatte wahnsinnig viele Franzosen gelesen und Überschreitung und Partei war, und damit bin ich morgens aufgewacht und abends schlafen gegangen. Und das spielt in dem Buch auch eine gewisse Rolle. Ich glaube, heute hätte das Buch einige Schwierigkeiten, also wie da über Sexualität und Macht und Gewalt gesprochen wird, würde heute vielleicht manchen Lesern und Leserinnen aufstoßen. Und insofern, vielleicht soll man das nicht über das Buch reden, sonst wird es noch verboten.
Wie fand es denn dein Verleger? Hat der sofort gesagt, ja, das müssen wir machen, das ist super, großartig, mal was ganz was Neues?
Ja, ich war damals ja bei Surkamp und Siegfried Unzelt, also mein Lektor, der sagen, irgendwie da auch relativ resilient ist und da vieles mitmacht, das ist immer noch mein selber. Ich habe ja seit 1988 ist mein Lektor Christian Döring. Es gibt noch einen Verlagslektor bei Kiepenheuer, aber Christian ist sozusagen seit über 30 Jahren an meiner Seite. Der fand das prima. Aber der Verleger Siegfried Unzelt hat mich dann einbestellt und hat mir dann über seine anderen Lektoren irgendwie in so einer Art Tribunal klargemacht, dass dieses Buch eigentlich nicht bei Surkamp erscheinen sollte. Aber das war dann interessant, weil ich habe dann, also wie gesagt, ich war noch sehr jung und fühlte mich natürlich vollkommen schockiert, weil anders gesagt, nach dem ersten Roman, das zweite Buch ist schwierig für einen Autor. Also man muss dann, das erste entsteht, sozusagen geschieht einem so. Und das zweite Buch dann zu sagen, okay, ich bin ja Schriftsteller und ich mache jetzt einen zweiten Roman, das ist nicht leicht und hat mich auch wirklich sehr viel Schweiß gekostet. 89, 95 sind 6 Jahre vergangen bis zum zweiten Roman. Und ich war eigentlich überzeugt davon und habe dann eben gesagt, nein, aber ich möchte, dass das Buch erscheint. Und das war wieder typisch Unzelt und typisch Surkamp, dass dann der Verleger sagte, na, wenn der Autor das unbedingt will, dann machen wir das eben. Und das rechne ich, habe ich ihm sehr hoch angerechnet.
Und hat seine Lektoren dann auch überzeugt? Also haben die dann einfach mitgemacht? Oder?
Ja, so Unzelt musste nicht überzeugen.
Aber wenn es gab ja, ich weiß gar nicht mehr, eine Rezension von dem, wie heißt der, Joachim Lau, der dann auch geschrieben hat, es sei kitschig und so. Wie hält man denn das aus, wenn man unter 30 da ist? Ich weiß nicht, aber ist man ja noch einigermaßen entweder gar nicht empfindlich, das wird man vielleicht erst später, oder ist man sehr empfindlich, aber so ein zweites Buch, ich finde das immer sehr... Also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, morgens die Zeitung aufzuschlagen und dann steht da drin, die Kimmich hat mal wieder totalen Mist geschrieben.
Ja, das ist, also es gibt ja Autoren, die sagen, sie lesen das nicht oder so ein Kram, aber ich halte das ja für irgendwie vorgeschoben. Also natürlich ist man dann, also es ist ja, wie gesagt, es gibt diese Phasen und das macht es erträglich. Es gibt die Phase des Schreibens und dann gibt es die Phase der Öffentlichkeit. Das Buch erscheint im September beispielsweise und dann kommen die Kritiken und dann kommt die Buchmesse, dann kommen die Lesungen. Das ist diese Phase und wenn da hagelt dann die Kritiken rein und säbeln einem die Beine weg, das ist nicht schön, aber das wird dann auch wieder, entspannt sich auch, wenn dann ein halbes Jahr später man dann wieder sagt, okay, jetzt fange ich mal an, wieder nachzudenken, was ich denn weitermachen könnte. Also es trifft einen. Es trifft einen, weil man ist doch in einer merkwürdigen Zwitterposition, glaube ich. Also auch die Autoren, die sagen, sie würden nur für sich schreiben, auch das halte ich für eine Schutzbehauptung. Es ist ja mal beides. Man hat natürlich Themen in sich und sucht Sachen, die nur man selber machen kann und erzählen möchte, aber zugleich hat natürlich jeder Autor die Vorstellung in der Öffentlichkeit. Er kann sie nicht genau definieren, also die wenigsten können sagen, ich schreibe für den und für jenen, sonst man hat so eine ideale Öffentlichkeit vor sich und vor der möchte man natürlich Anerkennung haben. Und das heißt, wenn die nicht stattfindet und so ein paar Verrisse sind dann schon schlimm, kränkt das einen nicht nur, sondern nimmt einem auch ein bisschen die Energie für in diesen Raum hineinsprechen zu wollen, den man ja eigentlich, den man sich so vorstellt. Und das ist aber andererseits wiederum mit so einer Frustration umgehen zu müssen, ist glaube ich auch nicht schlecht, weil das, wenn man dann durchkommt, dann ist man auch, ist die Eitelkeit ein bisschen kleiner als vorher.
Welche Rolle spielen denn dann Verleger, wie du es gerade von Unzelt gesagt hast? Also man braucht ja dann neben dieser Öffentlichkeit oder man braucht ja irgendwie eine Art von Sicherheit, auch wenn es mal schiefgegangen ist. Wer ist denn da? Also außer der Privaten vielleicht, so eine private Sicherheit oder die besten Freunde, die dann sagen, so schlecht war das Buch gar nicht. Aber wie geht man damit um? Und sind Verlage noch wichtig oder sind es mittlerweile auch Riesenmaschinen?
Also erstmal zum Privaten. Also ich habe dann relativ bald gemerkt, dass es, also man im Grunde, wenn man sagen, da das Feedback im Privaten sucht, bei der Frau oder dem Mann oder den besten Freunden, gerät man eigentlich in eine Erpressungsstruktur, weil natürlich wollen diese Menschen einem das Gute. Und insofern habe ich dann irgendwann gemerkt, dass man sich darauf möglichst nicht fokussieren sollte und dass man diese privaten Beziehungen freihalten sollte von dieser, naja, von dieser Suche nach Sicherheit oder nach Rückhalt. Und insofern sind da schon die Lektoren und die Verleger sind die entscheidenden Menschen, klar. Und ich war ja bei Surkamp und bin dann eben, als dann der Dumont Verlag neu gegründet wurde, mit meinem Lektor zu Dumont gegangen, habe dann dem neuen Verlag als neues Projekt mit aufgebaut und bin jetzt seit 2006 bei Kiepenheuer & Witsch. Ich habe immer Verlage gesucht, die eben nicht riesengroß sind, sondern wo Menschen in Verantwortung waren, wo ich den Eindruck hatte, die wollen das erstens mit Leib und Seele und die sind auch morgen noch da. Also mein Argument für Kiepenheuer war Helge Malchow, ein ganz wunderbarer Verleger. Und das ist natürlich existenziell, weil mit denen spricht man nicht jede Woche und auch nicht jeden Monat, aber man weiß, da ist ein Anker und der sagt, ja, mach das, was du da tust und ich bin hinter dir. Und das ist enorm wichtig, weil doch dieser eigentliche Job natürlich sehr einsam ist und man lange Zeit über Monate, vielleicht auch Jahre eben etwas macht, von dem man einfach gar nicht weiß, ist es gut oder schlecht und funktioniert das, was ich mir vorstelle. Das ist ja immer man dealt ja mit seinen eigenen Imaginationen, auch mit seinen Wünschen und das heißt, das kann alles auch Unsinn sein. Und da braucht man jemanden, der irgendwie so ein bisschen da mit der Fahne winkt. Da ist das Ziel und so. Und das hat Unzelt getan und das hat Helge Malchow auch hervorragend gemacht.
Aber das ist interessant, das hat noch nie jemand gesagt, dass man sich hier das Privatleben raushalten sollte. Im Gegenteil, es gibt ja solche, also diese Danksagungen, die mittlerweile aus dem angelsächsischen Raum kommend bei uns auch Mode geworden sind. Und es gibt ja Leute, die sagen, sie lesen als allererstes die Danksagungen und dann die Liste berühmter, weniger berühmter Leute. Und tatsächlich ist das ja praktisch, das ist ja wie so eine, ich weiß auch nicht, eine, da breiten die Leute ja so ein ganzes Milieu vor einem aus. Ne? Das ist ganz interessant. Und immer denkt man dann mit so einem leichten Seufzer, wenn er, und am allerherzlichsten danke ich natürlich meinem geliebten Jonathan oder so irgendwann. Da denke ich mir jedes Mal, meine Güte, das müssen ja echt tolle Ehen sein, die sowas aushalten, ne? Oder?
Ja, und an den Kindern, die das mögen, die das den Platz gelassen haben, um das. Also ja, man spielt ja alle Texte und das Auto durch. Ich habe schon zum Spaß mir selber solche Danksagungen geschrieben, um mal diese Form durchzuspielen. Aber man muss natürlich das genau richtige Maß finden aus Name-Dropping und Privatheit. Das ist natürlich eine schöne Form auch wiederum. Aber ich hänge weiterhin dem alten Ideal an, dass der Text für sich stehen sollte und dass der Autor da nicht noch viel was dazu schreiben sollte.
Ja, genau. Und was, vielleicht müsste man mal was über Danksagungen machen, denn mittlerweile ist es ja auch so, dass viele Leute auch schon vielen Profis danken, also zum Beispiel Kriminalbeamten oder Bibliothekarinnen, die dann das richtige Dokument gefunden haben, um auch klarzumachen, dass man tatsächlich ordentlich recherchiert hat. Ne?
Aber das finde ich jetzt wirklich auch eine schöne Sache. Also ich weiß, ich recherchiere ja wirklich auch sehr viel und ich erinnere mich total gut, das passt ja auch nach Schwaben, als ich damals diesen Fall Arburgas, diesen Kriminalroman geschrieben habe, der in 15 Jahren spielt und ich mir nicht genau wusste, wie denn die Kleidung damals war, vor allem der jungen Frau, die da im Zentrum meines Romans steht. Und ich in Stuttgart dann Gott sei Dank empfangen wurde von einer Kostümbildnerin, die in so einem Haus wohnte und der ich sagte, ja, wir haben jetzt den 5. September 1953, es ist warm, ungefähr 22 Grad, meine Heldin ist 24 Jahre alt, was trägt die? Und die dann loslief in ihrem riesengroßen Haus und aus irgendwelchen Dachböden dann die Petticoats und die Kleider und die passenden Schuhe holte und ich dann das Sachen mal anfassen konnte, das Gewicht von so einem alten Pump, der was anderes wie als heute hat und wie der Petticoat sich zusammenfaltet und nicht und wie das Perlonkleid sich anfasst und so. Das war eine Riesenhilfe. Und solche Menschen gibt es immer und die braucht man auch. Da geht es nicht um die Fakten, die es bei Wikipedia gibt, sondern da geht es wirklich um etwas spüren zu können. Und insofern denen zu danken, finde ich eigentlich eine richtige Sache.
Mhm. Oh, das ist ja schön. Das ist ja eine tolle Geschichte. Und die gibt es noch, diese Frau in Stuttgart?
Der Roman war 2001. Wir haben seitdem keinen Kontakt mehr.
Vielleicht hört sie die Sendung.
Ich grüße.
Das ist wirklich großartig. Gut, ich würde sagen, für diesen Teil zu Knox, von dem wir jetzt bis zum Petticoat gekommen sind, könnten wir jetzt noch ein bisschen Musik hören und dann zu einem dritten Teil.
Perfekt in der Zeit, exakt 15 Minuten jeweils. Großartig.
Ja, hallo, im Studio sind heute Dorothee Kimmich, das bin ich. Ich bin die Veranstalterin der Poetikdozentur hier in Tübingen und mit mir ist hier Thomas Hettche, Schriftsteller aus Berlin, der eine knappe Woche hier in Tübingen verbringt, am Dienstagabend, also den 16. November, seine erste Vorlesung hält, am Mittwoch zusammen mit der Kollegin Eva Menasse und am Donnerstag mit mir noch eine Veranstaltung hat. Und das ist so der Anlass unseres heutigen Gesprächs. Wir haben uns 4 Teile überlegt, die jeweils durch ein kurzes Musikstück unterbrochen werden. Und da ein Musikstück, das nicht ich ausgesucht habe, sondern Thomas Hettche. Thomas, warum hast du diese Musik vorgeschlagen?
Naja, ich dachte, sollte einen Bezug haben zu heute Abend. Also heute Abend in meinem Vortrag wird es unter anderem um den Film Die Verachtung von Jean-Luc Godard gehen. Und ich habe mir den nochmal beim Schreiben des Vortrags nochmal angeguckt, einer meiner Lieblingsfilme seit langen Jahren. Und habe dann beschlossen, endlich die Musik zu kaufen, weil ich diese eigentlich so toll fand. Und deshalb dachte ich, es passt vielleicht, dass man diese Filmmusik hört.
Gut. Wir haben uns verabredet, dass wir nicht über diese Vorlesung heute Abend sprechen, weil die Vorlesung für sich selber stehen soll. Die kann man übrigens verfolgen auf dem Livestream, alle diese Vorlesungen, oder konnte man, die bleiben dort auch stehen, kann man sich also nachher noch angucken und die verschiedenen Vorlesungen dort nachhören. Deshalb brauchen wir die jetzt nicht kommentieren oder gar erzählen, was dort stattgefunden hat, wenn man sich selber angucken kann. Was ich eigentlich jetzt lieber machen würde oder auch machen werde, ist nach dem Roman Die Liebe der Väter fragen. Das ist ein Text, über den sogar schon eine Doktorandin von mir geschrieben hat, und die ist damals total wütend geworden, als sie über den Roman geschrieben hat.
Oh je.
Die war ganz schockiert, und ich habe das dann auch nochmal nachgelesen, diese ersten Seiten, und tatsächlich ist das ja eine wahnsinnig schwierige Beziehung, auch schon auf den ersten Seiten wird es einem ganz, ganz weh ums Herz, wenn diese kleine Tochter den Satz formuliert, den alle getrennten Eltern fürchten, wie der Teufel das Weihwasser, werdet ihr euch denn beide auch mal wieder vertragen? Und dann kommt eine windelweiche Antwort und eine Reflexion des Erzählers, und eigentlich bleibt immer die Frage, warum bist du weg? Über den ganzen Roman schwebt die sozusagen. Das ist ein etwas autobiografischer Roman, der, finde ich, ganz schön ehrlich ist. Ja, das hat sich das anders angefühlt, so einen Roman zu schreiben, als die anderen, die nicht autobiografisch oder nur ganz versteckt autobiografisch sind?
Nein, das ist für dich versteckt. Das heißt nicht, dass es für mich nicht offen liegt. Also sagen, die Autobiografie spielt in allen Büchern eine Rolle. Und da aber es natürlich sagen, in der Tat, das habe ich ja auch gesagt, irgendwie immer, das ist eine persönliche Erfahrung. Ich habe eine Tochter, ich habe 2 Töchter, und irgendwie die schwierige Zeit nach der Trennung von der Mutter, der einen Tochter, ist da Thema, und war auch sagen, also das Buch hatte wirklich 2 Funktionen. Ich habe dieses Buch schreiben wollen, weil ich das grundsätzlich und auch allgemein interessant und wichtig finde, die Problematik der getrennten Väter, die doch einen anderen, auch irgendwie sagen, kulturell tradierten Umgang mit den Kindern haben als Mütter. Oft auch Schwierigkeiten, das hat sich schon geändert, das Buch ist 2010 erschienen, Schwierigkeiten in der rechtlichen Position, ihre Kinder sehen zu können. Da gibt es Machtungleichheiten, sage ich mal, zwischen Mutter und Vater nach einer Trennung. Das war ein Thema. Und das andere war wirklich sagen, dass ich habe dieses dann genutzt, um so ein bisschen das zu verarbeiten. Und das Manuskript hat meine Tochter als erstes gelesen. Die war damals 14 oder sowas. Kann das sein? Ja. Hat das gelesen und auf so einer Berghütte war mal eine Woche. Und ich dachte, okay, komm, lies das jetzt mal. Und wenn es dir nicht gefällt, veröffentliche ich es nicht. Weil ich wusste, dass auch sehr viele wirklich, also natürlich maskierte, aber doch erkennbare Details drin sind, die auch sie betreffen, die sie betreffen. Und dieser sowohl der Schreibprozess als auch dann das Gespräch mit meiner Tochter über dieses Buch hat uns beiden sehr gut getan. Und die war einverstanden mit der Publikation. Insofern hat das Buch in der Tat eine doppelte Funktion. Und du hast recht, es ist persönlicher als die anderen.
Hat sie denn was kritisiert? Musstest du was ändern?
Nein, sie war damals schon wahnsinnig erwachsen. Also sie hat natürlich gesagt, dass ich ihre Mutter irgendwie nicht gerecht darstelle. Und habe gesagt, ja, aber das ist ja auch, der Erzähler ist ja auch subjektiv und er ist nicht gerecht, wie er die Mutter sieht. Und meinte sie, ja, das ist in Ordnung, kann so bleiben. Ich sehe das nicht so, Papa. Und meine ich, ja, du hast doch recht.
Das ist ja eine ganz besondere Lese- und Leser- oder Lektorenerfahrung, die du da mit ihr gemacht hast, oder?
Oh ja, die las dann da auf dem irgendwie in dieser Hütte, und ich bin drumherum getigert und war ziemlich aufgeregt, weil ich habe immerhin dann natürlich auch 2 Jahre dran gearbeitet. Hätte sie gesagt nein, dann hätte ich mich schon ein bisschen geärgert.
Ging es dir eigentlich nachher besser? Also diese Behauptung, dass Schreiben eine therapeutische Funktion hat, das hat Siri Hüstwedt bei der Poetikdozentur hier sehr stark gemacht vor ein paar Jahren. Macht sie ja immer noch sehr stark.
Ja, stimmt. Also wirklich gesagt, also dieses Buch enthält wirklich, also ach, mein, diese persönlichen Geschichten und Sachen, die dann bei Trennungen von Paaren und mit Kindern, wo dann Sachen sich festfahren und wo Sachen dann in so eine Schleife kommen und Muster sich einschleifen, die sich wiederholen. Und das ist wirklich traumatisch und ist vor allem ist es Pleiern und irgendwie unlebendig. Und das hat sich wirklich dadurch ein bisschen gelöst und es hat schon gut getan, ja. Hm.
Du hast viel über Realismus nachgedacht, aber dieser Realismus ist nicht notwendigerweise an eine selbst erlebte Realität gebunden. Es gibt einen wirklich sehr schönen Essay in dem Band Unsere leeren Herzen ist es, glaube ich, ne? über Wilhelm Raabe. Mhm. Das ist aber ein ganz anderer Realismusbegriff, eine Verteidigung der am meisten gehassten Autoren, also von unseren Studis oder von den Studierenden, wenn man Realismus, das kommt echt überhaupt nicht gut an. Romantik kommt besser an, mal so ein Goethe-Gedicht oder so ein ordentlich krachendes Schiller-Drama geht auch noch. Manchmal geht sogar Barock, Zeitgenossenschaft geht eigentlich immer, Realismus geht nie.
Oh, da macht ihr was falsch. Also ja, also wirklich. Also weil Raabe, ich habe ja Raabe auch erst spät entdeckt, weil in meiner Studienzeit war der Realismus, vor allem der Deutsche, natürlich auch nicht wohlgelitten. Aber hieß es immer Dickens und Flaubert und die Deutschen waren provinziell und langweilig und formal nicht radikal genug. Und das ist natürlich alles Blödsinn und Humbug. Wenn man sich Raabe anschaut, wie Raabe mit diesem, also erstens war er ein wahnsinnig moderner Dichter, also einer der ersten, die vom Schreiben gelebt hat. Die haben ja alle in Zeitschriften publiziert, Fortsetzungsromane gemacht und dann aber auch thematisch die Studenten, bitte, das musst du doch hinbekommen. Da geht es um Kolonialismus, mhm. Da geht es um Ökonomie, um zum ersten Mal global engagierende Konzerne. Es geht aber auch um die Theorie der Weltbeherrschung und sowas. Es geht um die Frage, welche Modelle von Welt sich widersprechen und wie was erzählt wird. Also Raabe ist sowas von hip. Den muss man nur richtig rüberbringen, Dorothee.
Ja, ich gebe mir ja auch wirklich wahnsinnig Mühe. Ich finde, das geht auch mit vielen Autoren. Also ich finde, es geht auch mit Keller tatsächlich, also eigentlich ganz gut, es geht sogar mit Stifter.
Ich habe ja in Berlin dann jetzt sozusagen an der TU dann ein Seminar gemacht über das zum wilden Mann, diese Erzählung, die ich ja für eine von den besten, auch zugänglichsten halte von Raabe. Die fängt so toll an, es gewittert im Harz und der Erzähler geht auf eine Apotheke zu, um aus dem Regen ins Trockene zu kommen und da sagt er wirklich Raabe, und dann betreten der Erzähler links und der Leser rechts die Apotheke und kommen aus dem Regen ins Trockene. So, und dann ist der Erzähler mit dem Leser zusammen in der Apotheke und damit mitten in der Geschichte. Und das ist so lustig, finde ich.
Ja, ich finde auch tatsächlich, also so Texte, auch wie Abdias oder dieses sehr gehasste Romeo und Julia auf dem Dorfe, wie die da beginnen, ihre eigene Bevölkerung zu diskriminieren, wie sie sich Sachen unter den Nagel reißen und wie sie dann alle brutal untergehen. Man weiß gar nicht so richtig, wann es eigentlich anfängt, aber das sind natürlich tatsächlich Geschichten über Integration, Diskriminierung, Ausschließung, auch über Kolonialismus, Aneignung, Kapitalismus und über sozusagen über die Bösartigkeit von Kleinbürgern, also wie die und auch die Dummheit natürlich, die in solchen Verhältnissen regiert. Aber du wirst wahrscheinlich nicht nur realistische Autoren und Autorinnen, gibt es ja gar nicht so viele, lesen. Wenn man ein Buch schreibt, liest man das selber noch?
Nee. Also man liest natürlich Material, also Sachbücher sehr gerne zum Ausgleich, aber also andere. Es gibt ja Autoren, die behaupten, sie würden immer nachgucken und dann mal gucken, wie hat das denn der große Kollege XY gemacht? Das tue ich nicht. Also irgendwie sagen, man findet eigentlich in anderen Romanen ich finde da keine Lösung für Probleme, die ich habe, sondern man muss den Kopf eben eigentlich von Fiktion frei bekommen. Also als Ausgleich, inzwischen gibt es ja Netflix, also die Fernsehserie als Ausgleich zum Schreiben ist okay, aber eigentlich noch lieber Sachbücher, besten historische Werke.
Das heißt, alle diese Autoren, die du gelesen hast und über die du geschrieben hast, das ist eine Phase, in der du selber nicht schreibst, aber dir die Zeit nimmst zu lesen und dann diese Bücher, diese Texte und den Ton dieser Texte dir einverleibst und eine Rolle spielen, die dann bei den neuen Büchern vielleicht schon, oder?
Die Frage klingt jetzt so, also wenn ich über mein Schreiben was sagen sollte, dann ist es eigentlich wirklich, also der Grund, also sowas, also ein ganz wichtiger Impuls ist immer, sich von Zwecken freizuhalten. Hm. Also weißt du, die Arbeit am Roman bedeutet, dass man ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre sehr diszipliniert auf eine Form guckt und versucht, es zu begreifen, was man da tut. Und darüber hinaus versuche ich eigentlich keine Zwecke zu haben. Das heißt, ich lese die Sachen, die mich anspringen und mache mir keine Sekunde Gedanken, ob ich das jetzt irgendwie für irgendwas benutzen kann. Das wäre furchtbar. Also ich brauche diesen Freiraum dann außerhalb des Schreibprozesses wirklich orientierungslos umherzutaumeln.
Wie lange ist man müde nach einem Roman?
Naja, wie gesagt, es gab ja gesagt, es gibt diese Phasen. Also erstmal ist man, wenn die erste Fassung durch ist, ist man erstmal natürlich wahnsinnig erleichtert. Und dann gibt es die Lektüren vom Lektor und dann natürlich auch von den Liebsten, aber sagen nicht im Sinn, dass sie jetzt entscheiden müssen, gut oder schlecht. Und dann kommt ja die Phase der Öffentlichkeit. Und wenn das dann durch ist, das ist wie so eine, wie so eine Rohrreinigung, die sozusagen die ganzen, da werden also auch diese sich über Jahren so festgefügten Denksachen werden da durch diese Öffentlichkeit so, was wird ein bisschen aufgelöst und dann ist alles wieder frei und dann kann man irgendwann sagen, so, jetzt Lesung zu Ende, Roman zu Ende, es verkauft sich auch nicht mehr und es gibt keine Interviews mehr und dann atmet man durch und dann kommt die Lust auch schon wieder und dann guckt man, ach, was gibt's denn Spannendes und sowas und
Das ist vielleicht bei uns ein bisschen anders, deshalb habe ich gefragt, diese Begeisterung, wenn man ein Buch in der Hand nimmt, also das sind ja winzige Auflagen und trotzdem hat man dann so einen halben Tag, ist mal ganz fröhlich, wenn das Paket angekommen ist und überlegt sich, ah, das will ich gleich nochmal haben und jetzt fange ich gleich an und schreibe irgendwas Neues und so. Also so geht es zumindest mir und dann habe ich die Kladde mit tausend Ideen, ich finde alle Ideen riesig und habe auch so das Gefühl, dass ich jetzt gleich die Power habe, weiterzuschreiben und dann wird das nie was.
Genau, das ist vollkommen richtig, das kann ich bestätigen. Das ist so. Ja. Mhm. Deshalb meine ich ja, also das fällt für mich unter Zweckfreiheit. Der Versuch dann irgendwie sagen, das will ich jetzt wieder haben, dafür muss ich das und das machen, ist einfach in der Realität Unsinn. Das funktioniert nicht.
Ja, deshalb war es vielleicht jetzt auch einfach eine ganz egoistische Frage. Wie macht ihr das, dass ihr dann einfach weiterschreiben könnt? Gibt es da irgendwelche
Tricks? Nein, ich glaube, das machen Autoren, die immer dasselbe Buch schreiben. Ich glaube, wenn man sagen, wirklich so, wenn das gibt es ja wirklich und es ist auch ein legitimes Verfahren, dass das einzelne Buch wirklich nur so eine, aber so ein Stück rausgenommen aus einem Kontinuum. Ich finde das faszinierend, ist nicht meine Weise. Ich muss mich für jedes neue Buch mir irgendwas Neues ausdenken, was ich auch gut finde. Aber ich sagen, ich weiß nicht, wie jemand wie Andreas Meyer, der jetzt seit wie vielen Jahren an diesem Großprojekt sitzt und der im Grunde ja in einem Ton dann die ganzen Jahre bleibt, ob das immer schön ist, ich weiß es nicht zu sagen, aber es ist eine ästhetische Möglichkeit.
Mhm. Nee, bei dir ist es ja eigentlich auch jedes Mal eine neue Form. Also andere Länge, andere Form, anderes Prinzip, anderes System. Ne? Ja, vielen Dank. Ein bisschen Musik und dann gehen wir zum neuesten Roman, dem Herzfadenroman über die Augsburger Puppenkiste.
Thank you.
Ja, hallo, schönen Nachmittag. Ich sitze hier im Studio oder in zwei Studios, Corona-Studios, mit Thomas Hettche, der eine knappe Woche hier in Tübingen ist, aus Anlass der Tübinger Poetik-Dozentur. Ich selbst bin Dorothee Kimmich und die Veranstalterin dieser Reihe Poetik-Dozenturen. Die letzten 10, 15 Minuten wollten wir uns über das neueste Buch von Thomas Hettche unterhalten. Herzfaden heißt es. Ich frage jetzt einfach gleich nach dem Titel, weil ich den auch so schön finde. Oder?
Wie ist denn die Frage?
Die Frage ist, was ist ein Herzfaden?
Das ist ein bisschen peinlich jetzt, weil man recherchiert ja viel und schreibt sich Sachen auf und ich habe wirklich vergessen, ob das von mir ist oder ob ich es irgendwo gelesen habe. Also ich möchte jetzt nicht da urheberrechtlich mich mit fremden Federn schmücken. Also Herzfaden in meinem Roman ist natürlich eine Erfindung und es gibt ja die Fäden, an denen Marionetten hängen und mein Oberpuppenspieler sagt, aber der wichtigste Faden ist der Herzfaden, weil der verläuft vom Herz des Zuschauers zur Marionette. Das ist so ein bisschen poetisch. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir selber ausgedacht habe. Leider.
Ja, Herzfaden, das ist die Augsburger Puppenkiste ist ja ein echtes, wahnsinniges Phänomen, das muss man wirklich sagen. Denn in meiner Generation, aber auch ein bisschen in jüngerer Generation, kennt jeder und jede die Augsburger Puppenkiste. Das ist unglaublich. Und was wirklich auch erstaunlich ist, es gibt kaum ein Thema, das man anschließen kann, ansprechen kann, wo alle Leute leuchtende Augen kriegen. Also Eisenbahn finden viele Leute blöd, Puppen fanden sie blöd irgendwie. Die einen sind nicht gerne ins Schwimmbad gegangen, die anderen fanden Wandern doof, Fußball haben nicht alle, aber Augsburger Puppenkiste, das Urmel, alle fanden es klasse. Viele können noch die Lieder singen, also von Blechsoldaten, kleiner, alle können Schusch oder den Seelöwen nachmachen, Wutz oder sonstige Sprachfehler und alle wissen, wie das Meer um die Insel von Urmel zustande kommt, mit diesen Plastikplanen, in denen dann der traurige Seelöwe seine Lieder gesungen hat.
Seeelefant.
Seeelefant, genau, Seeelefant.
Ja, es ist doch der große Vorteil der beschränkten Medienangebote. Es gab einfach nur 1, 2, 3.
Aber es muss auch irgendwie genial gewesen sein, oder?
Ja, also ich habe ja wirklich darüber lange einfach nicht mehr nachgedacht, also nach der Kindheit, aber als mir dann jemand eben die Geschichte der Familie Ömchen erzählte und dann kam die Erinnerung wieder und ich habe dann überlegt, wie war denn das damals und das für mich war es ja einfach direkte Konkurrenz mit Raumschiff Enterprise oder das, und dann vielleicht noch die rauchende Colts oder Bonanza, das war so die Liga und ich fand es eben als Kind, das habe ich mich erinnert, ich fand es eben damals auch schon merkwürdig, dass man das ja alles sah. Man sah die Fäden, man sah das Pappmaché, man sah die Plastikfolie bei Urmel und sowas. Und man sah, dass das Holzköpfe waren, die einfach auch nicht lachen und nicht weinen konnten. Dennoch hat man das geglaubt. Und das fand ich als Kind, glaube ich, also eigentlich, glaube ich, das hat mich fasziniert. Also vor allem, ich war vollkommen fasziniert von den Erdmännchen zur Botrump und sowas. Diese Schrumpfe hat mich wahnsinnig geängstigt, also auf eine schöne Weise. Und ich dachte, mein Gott, das sind doch so Holzpuppen. Warum hast du denn da Angst und warum findest du das so toll? Also ich habe so ein bisschen, glaube ich, als Kind da schon drüber nachgedacht, also nicht nachgedacht, aber ich habe das so ein Gefühl bekommen für die Art und Weise, wie Imagination überhaupt funktioniert. Weil bei Bonanza war das halt glaubhaft Western und bei Enterprise waren die Tricks waren zwar schlecht, aber man war ja auch nicht verwöhnt damals und man hat den Planeten Mordor geglaubt oder wie der damals hieß. Insofern, aber der Puppenkiste hat man gemerkt, dass es gemacht ist. Und es hat aber nichts ausgemacht, dass es gemacht ist. Und das ist ja die Faszination.
Ich glaube nicht, dass ich darüber nachgedacht habe. Also jetzt, als ich das Buch gelesen habe, habe ich darüber nachgedacht, dass tatsächlich man sich selber beim Imaginieren zugeschaut hat im Grunde.
Ja, genau.
Aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern.
Ja, vielleicht imaginiere ich auch mich jetzt das Imaginieren, wer weiß.
Ich weiß nur, dass ich unbedingt dann auch so ein Puppentheater haben wollte, das selber ausprobieren. Aber es ist vielleicht so was Ähnliches, dass man dann auch die Marionetten sozusagen selber...
Und wie war das dann mit dem eigenen Puppentheater? Ich hatte sowas nicht.
Ich habe ein Handpuppentheater bekommen, war aber gut.
Okay.
Und übrigens auch mit super gemalten Kulissen.
Cool.
Gibt es noch. Ja, das war, und eben auch diesen Holzköpfen und so. Aber diese, tatsächlich funktioniert es natürlich mit der Angst nicht mehr. Also wir haben dann sehr versucht, auch unseren Zuschauern, unseren Eltern und Freunden Angst zu machen, aber das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und das war ein frustrierendes Erlebnis. Sonst war alles gut. Kulissen waren klasse, Figuren waren klasse, aber das hat nicht funktioniert. Ja, es geht nicht um Urmel in dem Roman, sondern es geht um die Familie Oehmichen. Tatsächlich ist es eine Geschichte, die... Ja, die auch in die eine Zeit zurückgeht, in die Zeit des Nationalsozialismus und die Frage stellt, wie überlebt man wie macht man das eigentlich, wenn man in der Zeit noch, wenn man Schauspieler ist? Ne?
Ja, aber das ist die Puppenkiste gegründet von Walter und Rose Oehmichen, aber die Hauptfigur ist die Tochter der beiden. Hm. Hatü, Hannelore genannt Hatü. Und für mich war da der Ansatzpunkt, dass das Generation meiner Eltern ist. Also meine Mutter ist genauso alt wie Hannelore Oehmichen. Und das heißt also die Generation, die einfach im Faschismus Kind war. Das heißt, die ungefiltert und ohne und naiv sozusagen der Indoktrination ausgesetzt war. Und diese Menschen, also die Generation meiner Eltern, die jetzt in den letzten Jahren eben alt, sehr alt geworden sind, auch gestorben sind jetzt, da habe ich bei vielen Freunden auch gehört, dass im zunehmenden Alter dieser Verrat, wie das Thema wurde, der Verrat, an etwas geglaubt zu haben, weil man ein Kind ja natürlich sagen, keine Außenwelt hatte, kein Widerstand, das geglaubt zu haben und 45 im Grunde als ein Verrat empfunden zu haben an den Kinderträumen, die einem da implantiert worden sind. Und dann durch auch schuldig sich zu fühlen, weil man daran geglaubt hat und dann eben aber auch, und ich habe das bei mehreren Menschen dann gesehen, die dann auch das lebenslang irgendwie sagen, sehr davor gescheut haben, sich wieder irgendeiner Sache zu verschreiben, was oft in Familien zu einer gewissen emotionalen Zurückgenommenheit geführt hat. Und das fand ich interessant, das mal von Ihnen zu beschreiben. Wie geht das denn? Wie ist das, wenn man da auch, wenn man mit 1930 geboren ist und eben mit drei sozusagen im tausendjährigen Reich gelebt hat? Was hat das bedeutet? Was hieß das? Und was hat das mit den Menschen nachher gemacht? Und wenn man sich die Puppenkiste anschaut, die Geschichte der Puppenkiste, ist das Interessante, dass dass zwar die Eltern gegründet haben, aber dass die alle, die da mitgemacht haben, 48 war Premiere, dass die damals alle 17, 18, 19 waren. Das waren alles diese jungen Menschen, die das überlebt haben. Dass die haben die Puppenkiste gemacht und zu dem gemacht, was sie dann auch wurde. Und das fand ich spannend.
Und hat das dann auch was mit den Texten und Stücken zu tun, die da gespielt werden und wie sie gespielt werden? Ist das auch so eine Nicht-Engagement-Geschichte, dass man dann Kindertheater macht?
Das könnte man ja erst vermuten, aber es ist ja, im Grunde ist es ja umgekehrt. Also die haben natürlich am Anfang und haben auch immer noch, es gibt ja immer noch, man kann heute nach Augsburg fahren und wenn nicht gerade Corona ist, spielen die zweimal am Tag für Kinder und spielen in der Regel Märchen, die klassischen Märchen. Und abends gibt es auch Theater für Erwachsene, ein bisschen Kabarett, so ein bisschen lustig, ein bisschen politisch und sowas. Aber der Erfolg der Puppenkiste kam dann ja mit Stücken, die damals brandaktuell waren. Also sagen, der erste Durchbruch war Der kleine Prinz. Der ist noch, haben sie 51 gespielt, 50 ist auf Deutsch erschienen. Und dasselbe gilt für Jim Knopf. Jim Knopf ist 1959 oder 60 im ersten Band erschienen und 61 war die Fernsehaufnahme, die erste Fernsehserie im deutschen Fernsehen. Also die haben damals ganz aktuelle Stoffe gesucht. Und auch das Urmel, wenn man sich anschaut, dann, das ist jetzt eine These, die ich habe, die kann ich nicht belegen, aber meine These ist eben, dass diese jungen Menschen diese Stoffe gesucht haben und dass sie Stoffe für Kinder gesucht haben, die aber zugleich diese Faschismuserfahrung verarbeiten, weil das sind doch alles dysfunktionale Patchwork-Familien, die da vorgeführt werden. Also Jim Knopf wird im Postpaket falsch zugestellt, Urmel kommt aus dem Ei, man weiß nicht woher. Und wird aufgefangen von der Familie. Alle haben Sprachfehler. Der Vater ist so sympathisch wie zerstreut. Und so. Also ich glaube, ich würde das gerne lesen als ein Versuch, etwas zu heilen, was man in der eigenen Kindheit irgendwie, was ein Leid der eigenen Kindheit war. Und bei Michael Ende ist es ja klar, also es gab ja gerade vor einer Weile gab es ein sehr schlaues Buch über den Jim Knopf und die da nochmal hinweist, die Autorin, dass eben Rassenthematik da eine Rolle spielt. Eine der Figuren ist halt der Halbdrache, der nicht in die Drachenstadt darf, weil nur reinrassige Drachen in die Drachenstadt dürfen. Aber ich glaube, seine Mutter war ein Nilpferd.
Ich wollte nämlich jetzt eigentlich gerade fragen, wo ist denn die? Also ich habe gerade ein bisschen geschluckt, als ich gehört habe, Jim Knopf brandaktuell. Also man stellt sich ja so sozusagen unter der Aufarbeitung des Faschismus ein bisschen was anderes vor als Jim Knopf und der, oder vielleicht auch das Urmel. Aber die dysfunktionale Familie ist natürlich der diese abwesenden Eltern, die fehlenden Eltern, die fehlenden ja, die fehlen auch das fehlende Wissen um die Frage, woher komme ich eigentlich und wohin soll ich gehen. Das ist natürlich tatsächlich auch die Boshaftigkeit dieses schrecklichen Drachens, der
Frau Malzahn.
Frau Malzahn, der dann zum goldenen Drachen der Weisheit mutiert. Das ist natürlich eine Art von Utopie, die einem wirklich gut tut.
Ja, ich glaube, das heißt ja das wirklich, das ist dann auch wirklich fast so eine ideologisch auch wiederum. Also das heißt dann da im Jim Knopf, dass nur wenn man Drachen eben nicht töten muss, dann haben sie die Möglichkeit, gut zu werden. Also dass er eben nicht, dass eben kein Siegfried da auftaucht, der den Drachen dann in dem Drachenblut badet, sondern dass der Drache eben überzeugt wird, dass er was falsch gemacht hat, sozusagen. Ist das utopische Moment dabei.
Das ist aber auch eine komische Art, mit dem Faschismus umzugehen, oder nicht? Oder ist das eine Geschichte der eigenen, ist das eine Nachkriegsgeschichte? Wir sind von den Amerikanern überzeugt worden und dass wir... Wer ist denn der Drache? Sind es die Deutschen selber?
Das ist mir jetzt etwas zu einfach, Professorin. Nein, ich glaube, dass es einfach die Frage ist, wie geht man mit Mythen um? Oder welche Geschichten erzählt man? Das ist der Fokus. Also man erzählt eben nicht die Drachentöter-Geschichte, sondern man versucht eben, also das war, glaube ich, Endes tatsächliches Anliegen, die Fantasie freizusetzen für Geschichten, die eben nicht schwarz-weiß und sind, sondern irgendwie so andere Dinge anschlagen.
Ja, die Frage, ob der Drache getötet werden muss, ist natürlich eine schwierige, also finde ich. Aber es ist ja auch eine Drachin, oder wie nennt man das? Das ist eine Drachenfrau. Die muss man vielleicht dann irgendwie, die muss man vielleicht nicht umbringen. Aber es ist auch eine schreckliche Person, ne? Also, da wirklich gibt ja grausame Geschichten. Aber die dysfunktionalen Familien sind die traumatische Erfahrung, die in den Geschichten verarbeitet wird, würdest du sagen? Mhm. Ja, sind die. Und die dann, aber die ja auch nie wirklich geheilt werden, oder? Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Also das ist keine so eine Geschichte, wo dann wie bei irgendwann Odysseus wieder auftaucht und alles wieder gut macht, ne? Sondern die arrangieren sich mit ihren dysfunktionalen Familien.
Nein, also da Michael Ende ist da schon, geht da in die Vollen. Also am Ende wird ja aus Jim Knopf der Prinz und er heiratet und sowas, alles prima.
Aber Eltern kriegt er nicht, also seine echten Eltern.
Er erfährt, welches Kind er ist.
Und das reicht dann. Nein, also die Frage ist sozusagen, wir haben ja eine andere Geschichtenplot, wenn wir so dieses Wiedererscheinen des Vaters, das ist ja irgendwie auch eine ganz andere Geschichte, wenn man ihn lange, lange vermisst und dann kommt er eben als Held zurück, ne? Also der erwartete Held kommt oder er enttäuscht einen, je nachdem. Also der lange vermisste Vater kommt dann entweder als Säufer und Bettler oder als traumatisierter Soldat, der anschließend die Familien tyrannisiert zurück oder er ist dann wie in den alten Geschichten der nicht gealterte Held, wie bei Odysseus, und fängt dann die Familie wieder auf. Aber das ist da nicht so.
Das ist aber auch eine nicht ganz zutreffende Odysseus-Interpretation. Dabei können wir heute Abend bei einem Vortrag weiter mehreres hören. Ja. Odysseus wird eine Rolle spielen. Er kommt natürlich als alter Mann zurück. Und als alter und vor allem als ein Niemand zurück, der sich nicht zu erkennen gibt. Ja. Nur die alte Amme erkennt ihn.
Und der Hund.
Und er ist nicht der Held. Er sagt, er will einfach nach Hause und will sterben mit seiner Penelope, was ihm auch gelingt. Also er kommt nicht als Held wieder.
Also er wird aber dann ganz hübsch verzaubert und dann sieht er wieder ganz jung aus. Da hilft ihm ja Athene. Und dann erst erkennt ihn sein Sohn, als er dann, erst denkt sein Sohn, er ist ein Bettler und dann denkt er, er ist ein Gott und dann sagt er, nee, ich bin dein Vater.
Ja, das ist ja auch die perfekte Beschreibung von Vater.
Okay, also da haben wir jetzt immerhin einen Haufen gelernt, würde ich mal sagen, wenn das kein Schlusswort ist. Der Experte für Väter. Ganz herzlichen Dank, Thomas Hettche, für diese schöne Stunde hier. Wir schließen jetzt noch einmal mit ein bisschen Musik, die Thomas Hettche selbst ausgesucht hat. Thème de Camille von Georges Delerue. Ich kenne das überhaupt nicht, muss ich sagen. Das habe ich also auch nicht selber ausgesucht. Spielt heute Abend in der Poetik-Dozentur, in der Poetik-Vorlesung von Thomas Hettche noch eine Rolle. Das ist nicht die einzige Gelegenheit, zu der man ihn sehen kann. Heute Abend, morgen Abend und am Donnerstag sogar nochmal. Und das Ganze wird aufgezeichnet und man kann es also auch in ein paar Wochen noch nachhören und nachsehen. Vielen Dank.
Ich danke. Ciao.
Und vom Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Kimmich.